Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Heute sprechen wir über eines der tatsächlich meistgenannten Symptome in den Wechseljahren, nämlich über Haarausfall. Und dazu habe ich eine Expertin mir eingeladen, eine Dermatologin. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier und extra aus Berlin angereist ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Sarah Bechstein.
Hallo, es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Haarausfall gehört ja tatsächlich wirklich zu den Symptomen im Wechsel, die am häufigsten genannt werden. Wir haben sofort wahrscheinlich alle so die Bilder von den alten Damen mit dem lichten Haar vor Augen. Und bevor wir da auch ins Detail gehen, ganz kurz, müssen wir uns damit abfinden, dass die Haare einfach mehr und mehr ausfallen?
Also man kann das schon mal beruhigen. Es ist jetzt nicht so, dass in den Wechseljahren die Haare dann alle ausfallen und danach dann ganz dünn sind, wie man das von diesen Bildern kennt, die du gerade beschrieben hast. Was tatsächlich so ist, ist, dass unsere Haarstruktur sich mit zunehmendem Alter verändert. Also insbesondere im sehr hohen Alter, dann so ab 80 Jahren, dass die Haarfollikel zwar in der Anzahl ähnlich vorhanden sind, aber das Haar einfach viel dünner ist und dadurch das Haar insgesamt lichter wirkt.
Das beruhigt schon mal nämlich ein bisschen. Das finde ich sehr gut, dass du das schon direkt jetzt am Anfang so sagst. Und wenn wir über so das Leben unserer Haare sprechen, das ist ja kein Tabuthema. Und trotzdem wissen wir, die meisten von uns, tatsächlich sehr, sehr wenig darüber. Kannst du uns ein bisschen aufklären, so über das Wachstum, das Leben und auch das Sterben unserer Haare?
Ja, sehr gerne. Also einmal vorab kann man sagen, wir werden mit ganz, ganz vielen Haarfollikeln geboren. Tatsächlich nehmen die auch, je älter wir werden, ab. Also auch die Anzahl nimmt ein bisschen ab. Aber wenn man sich mal so das Leben eines Haares anguckt, dann gibt es da drei Phasen. Einmal die Anagenphase, das ist sozusagen die Wachstumsphase. Die ist individuell unterschiedlich lang bei uns, 2 bis 6 Jahre. Das bestimmt dann auch die genetisch determinierte Länge. Also es gibt ja manche Leute, die haben wirklich Haare, die bis zum Po wachsen. Bei anderen wird es nicht länger als schulterlang. Das hängt ab von dieser Anagen-Wachstumsphase. Dann gibt es eine sogenannte Übergangsphase, die Ketogenphase, und dann die Telogenphase. In der Phase sterben die Haare. Und in dieser Phase bleiben die Haare aber 2 bis 4 Monate bestehen. Das heißt, es tritt ein Ereignis ein und 2 bis 4 Monate später kommt es zum Haarausfall. Und wenn man dann eine Phase hat mit vermehrtem Haarausfall, dann ist es nicht was, was jetzt akut passiert ist, sondern man sollte immer mal gucken, war vor 2 bis 4 Monaten vielleicht mal was, hatte ich einen Infekt, Stress, eine hormonelle Veränderung. Das kann alles zu einer Phase vom Haarausfall führen und dauert dann auch ein bisschen an, aber ist immer reversibel.
Wie lange leben unsere Haare dann insgesamt?
Insgesamt eben ist es genetisch unterschiedlich, so 2 bis 6 Jahre. Und dass man so 100 Haare am Stück verliert, ist ganz normal. Aber wenn man wirklich diese Phasen hat, wo man Haare auf dem Kopfkissen findet, Haare im Waschbecken findet, das ist meistens eine vorübergehende Phase.
Aber diese 100 Haare am Tag, also die liest man ja auch tatsächlich immer wieder. Das ist ja gerade, wenn man längere Haare hat, echt eine ganze Menge. Ne? Und da muss man sich dann auch wirklich noch keine Sorgen machen. Das ist genau. Ganz normal. Also die gute Nachricht ist wirklich so, Haarausfall ist tatsächlich immer, wenn es nicht irgendwie krankhaft bedingt ist, wahrscheinlich nur vorübergehend. Also es ist meist reversibel. In den Wechseljahren trocknet ja die Haut sehr stark aus. Trocknet die Kopfhaut auch aus? Also müssen wir auch da bei der Pflege jetzt auf andere Dinge achten deshalb? Was verändert sich da? Was müssen wir jetzt beachten?
Genau, in den Wechseljahren nimmt ja unser Östrogenspiegel ab. Und das führt dazu, dass die Haut einfach insgesamt trockener werden. Außerdem nimmt die Talgproduktion ab. Das bedeutet also auch, dass die Haare insgesamt trockener werden und somit dann eben auch Haare und Kopfhaut trockener werden. Und worauf man da achten sollte, ist, dass man wirklich auch ein Shampoo nimmt, was Kopfhaut schonend ist und der Kopfhaut auch Feuchtigkeit zurückgibt.
Kannst du da ganz konkret sagen, was da so auf dem Shampoo dann draufstehen sollte?
Ja, sehr gerne. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man denn diese ganzen Shampoos da vor sich hat. Also man sollte darauf achten, dass es möglichst silikonfrei ist, duftstofffrei, auch wenn das Shampoo dann nicht so gut riecht, aber Duftstoffe sind tatsächlich auch häufig, entziehen häufig auch Feuchtigkeit, außerdem können sie zu Irritationen der Kopfhaut führen, pH-neutral sollte es sein und Inhaltsstoffe wie Urea, also Harnstoff, auch im Shampoo helfen dabei, dass die Kopfhaut genug Feuchtigkeit bekommt.
Das klingt auch so ein bisschen nach die Shampoos für sensible Haut. Da gibt es ja auch so extra Pflegeserien, ohne jetzt hier was nennen zu wollen oder zu müssen. Und es klingt so ein bisschen auch nach Bio.
Genau, also ich würde sagen, genau, die Shampoos nach für sensible Haut, weil man muss gucken, zum Beispiel jemand, der Neurodermitis hat, hat ja ein ähnliches Problem. Da ist die Kopfhaut einfach auch trocken. Und deswegen sind diese Shampoos ja ursprünglich mal gerade für zum Beispiel Neurodermitiker entwickelt worden oder Allergiker. Und das sind eigentlich die Shampoos, die man da auch empfehlen kann, weil sie geben der Haut Feuchtigkeit und irritieren sie nicht zusätzlich.
Wie schaut das dann mit anderen Pflegeprodukten aus? Weil Spülung ist das, was ja viele Menschen, gerade Frauen, auch noch benutzen und das, was wir uns sonst vielleicht noch so in die Haare schmieren oder sprühen.
Genau, also Spülung und auch Haarkuren sind im Prinzip kein Problem, wenn man sie wirklich hat. Also die Empfehlung bei der Spülung ist ja auch, die wirklich in die Haarspitzen zu geben und nicht an den Haaransatz, weil das oft auch zu schwer ist. Und wenn man das wirklich so auch konsequent macht und das nur in die Spitzen oder das Mittelhaar macht, dann ist überhaupt gar kein Problem, da eine Spülung zu verwenden. Auch da immer darauf achten, dass man es wirklich gründlich auch ausspült, weil das klingt so banal, aber ganz häufig bleiben da Reste zurück. Dann wirkt das Haar auch eher ein bisschen spröde, was man ja gar nicht möchte unbedingt mit der Spülung. Und dann einfach wirklich ausreichend lange auswaschen.
Und das klingt dann auch danach, als wenn wir Spülungen nehmen sollten, die man eben auch auswaschen soll. Es gibt ja auch so Produkte, die man sich dann, die drin bleiben sollen.
Genau, also da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, wenn das jetzt zum Beispiel ein Spray ist oder sowas, was jetzt wahrscheinlich nicht so sehr mit der Haut in Kontakt kommt. Aber ansonsten würde ich eher Produkte nehmen, die man auswaschen kann.
Mhm. Wenn jetzt Frauen uns zuhören, bei denen der Haarausfall jetzt hormonbedingt sehr, sehr stark ist, dann ist durchaus ja auch ein Besuch beim Dermatologen mal ratsam. Und das ist etwas, auf so eine Idee kommen, glaube ich, viele Frauen gar nicht. Ne? So, wir sitzen beim Gynäkologen und sprechen mit dem über unsere Wechseljahre und das wird oftmals so als ja typische Begleiterscheinung abgetan. Ebenso dieses, da musst du dich mit abfinden. Wann denkst du, ist ein Besuch beim Dermatologen sinnvoll und was hat der denn noch so in petto? Wie kann der denn helfen?
Also wenn man wirklich ganz beunruhigt ist, dann kann man auch einen Dermatologen aufsuchen, weil der wirklich auch nochmal andere Ideen haben kann. Wenn es ganz klar mit einem hormonellen Ereignis zusammenhängt, das kennt man vielleicht auch schon mal nach der Schwangerschaft oder wenn man mal die Pille genommen hat, dann kann man auch erstmal abwarten. Aber wenn man sich Sorgen macht, sage ich immer, sollte man lieber einmal mehr zum Arzt gehen als weniger. Man kann zu Hause mal selber schon mal gucken, indem man ein paar Haare in die Hand nimmt. Das nennt sich so Zupftest sozusagen. Man nimmt die Haare in die Hand und zieht leicht dran. Und wenn man dann wirklich so ein Büschel Haare in der Hand hat, dann ist es was, wo ich auch mal zum Arzt gehen würde und mal gucken. Und man kann dann beim Dermatologen einmal ein Blutbild nehmen, kann man nach den Schilddrüsenhormonen gucken. Auch wenn das durcheinander ist, kann das mal zu Haarausfall führen. Nach dem Eisenspiegel. Wir Frauen haben ja häufiger auch einen Eisenmangel. Auch das kann zu Haarausfall führen. Und dann kann man natürlich gucken, in welche Richtung man dann behandeln würde.
Gibt es da so typische Dinge dann auch, die der Dermatologe wahrscheinlich hat? Also kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, sehr gerne. Also wir behandeln gerne mit dem Minoxidil. Das ist ein Wirkstoff, der das Haarwachstum anregt. Und zwar ursprünglich war das mal ein Blutdruckmedikament. Dann hat man gesehen, dass vermehrt es zu Haarwachstum mit runtergekommen ist und das wurde jetzt verwendet oder wird verwendet, um das Haarwachstum anzuregen. Wenn man Minoxidil nimmt, das gibt es in der Apotheke zu kaufen, ist es so, dass am Anfang zu einer sogenannten Shedding-Phase kommt. Das heißt, es fallen noch mehr Haare aus und da sind die Leute auch oft beunruhigt und hören auf, es zu nehmen, weil man auf einmal mehr Haarverlust hat. Man kann sich das aber so vorstellen, wie ich ja vorhin beschrieben habe, in dieser Sterbephase sind die Haare ja noch auf der Kopfhaut, sind aber locker. Und wenn dann neue Haare anfangen zu wachsen, kleine Haare, fallen diese Haare dann auch noch vermehrt aus. Also das ist so eine Phase von 4 Wochen, wo man durch muss und dann kommt es wirklich zu vermehrt Haarwachstum, aber auch nur für die Dauer der Anwendung.
Und wenn du sagst, man kann es in der Apotheke kaufen, kann man das tatsächlich selbst tun oder sollte man das schon eher mit dem Dermatologen vorher drüber sprechen, ob das dann auch jetzt das Richtige ist?
Also es kommt ein bisschen drauf an, nicht? Wenn man, das wollte ich nämlich eben gerade auch noch ergänzend sagen, es gibt ja auch den kreisrunden Haarausfall zum Beispiel, das ist auch was man vom Dermatologen abklären lassen sollte, das kann manchmal nämlich auch gewisse Autoimmunerkrankungen zur Ursache haben. Wenn es aber wirklich dieser hormonell bedingte Haarausfall ist, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass man einfach in die Apotheke geht und auch dieses Minoxidil kauft. Das ist apothekenpflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig.
Und der kleine Test, von dem du eben gesprochen hast, ich stelle mir das gerade so vor, dass ich mal so reinfasse in meine Haare und irgendwie schaue, ob ich da so ein Büschel rauslösen kann. Da vielleicht noch der Hinweis dabei, macht das vielleicht nicht so ganz im Frontbereich, sondern macht das vielleicht so ein bisschen da, wo man es gar nicht sieht.
Ja, also der nennt sich auch Zupftest, man kann sich das auch mal angucken, da findet man bestimmt was, wie der genau durchgeführt wird. Aber es ist selten der Fall, dass man wirklich ein Büschel Haare in der Hand hat danach.
Kann man über die Ernährung etwas tun? Das ist ja sowas, was wirklich so viele Dinge beeinflusst und ja eben auch Haut und Haare. Gibt es da irgendwas, wo du sagst speziell, ja, du hast so den Eisenmangel, hast du eben schon angesprochen. Worauf können wir da achten?
Genau, Eisen ist natürlich sehr wichtig, Zink und auch Biotin. Wird ja auch mehrfach beworben. Biotin hilft aber auch tatsächlich. Man kann das natürlich versuchen, selber über die Ernährung aufzunehmen, aber ich finde, wenn es wirklich mit den Haaren zusammenhängt, kann man das ruhig auch in der Form von einem Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil es natürlich auch manchmal mühsam ist, sich wirklich dann genau die Nahrungsmittel rauszusuchen, die das viel enthalten. Grundsätzlich ist natürlich eine gesunde Ernährung immer hilfreich für Haut und Haare, aber es gibt jetzt keine Nahrungsmittel bei den Haaren, wo man sagt, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und ich würde tatsächlich da auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.
Nahrungsergänzungsmittel werden ja immer so für vorübergehend empfohlen, wirklich nicht, dass man die nicht dauerhaft nimmt, was ja dann aber mit den Haaren gut einhergeht, weil du ja sagst, das ist auch wirklich reversibel, das heißt, das müsste ja dann auch besser werden, die Haare müssten ja dann auch nachwachsen tatsächlich. Was für Nahrungsergänzungsmittel empfiehlst du? Weil ich meine, es gibt welche in Drogerien, es gibt welche online, es gibt welche in Apotheken, so wie ist da deine Meinung, deine Fachmeinung?
Also ich würde tatsächlich in die Apotheke gehen, da kann man sich auch beraten lassen, die sagen einem nämlich auch genau, also die Apotheker sind darauf ja tatsächlich auch geschult, sagen einem auch genau welche, wie viele und wie lange. Denn tatsächlich, wie du gerade angesprochen hast, sollte man die nicht zu lange nehmen. Länger als 3 Monate würde ich das auch nicht machen, weil man kann natürlich auch zu viel von einzelnen Inhaltsstoffen zu sich nehmen. Das unterschätzen viele und dann kann es ja zu anderen Wirkungen kommen, die im meisten Fall dann unerwünscht sind.
Ja, das ist auch was, wo wir auch hier im Podcast ja immer wieder mal drüber sprechen. Die Ernährung spielt ja für so viele Dinge eine Rolle und da haben wir auch immer wieder Fragen ja tatsächlich auch zu den Nahrungsergänzungsmitteln und so, und da ist das sehr gut und sehr wichtig, dass du da auch nochmal drauf hinweist. Also vielen Dank. Ja, also Haarausfall in den Wechseljahren ist nicht ungewöhnlich, kann tatsächlich vorkommen. Ich habe auch schon mit vielen Frauen gesprochen, die da auch wirklich erschrocken drüber waren. Die gute Nachricht heute ist eben wirklich, dass das reversibel ist, dass das vorübergehend ist und die Haare wirklich nachwachsen können. Ich sag mal vielen Dank, liebe Sarah, dass du hier warst. Hast du so zum Abschluss für unsere Hörerin noch 3 Tipps für die Haare, für die Haarpflege, für möglichst lange, möglichst volles, schönes Haar?
Ja, sehr gerne. Also es ist ja, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich ganz, ganz typisch. Man sollte sich nicht verrückt machen, weil es ist einfach, wenn es bei den hormonellen Umstellungen, auch gerade im Wechseljahr, man hat Stress, auch das führt zu Haarausfall, sind die hormonellen Veränderungen. Also wirklich da einmal versuchen, so gut es geht, ruhig zu bleiben und für gesundes Haar auf eine gesunde Ernährung achten, auf ein Shampoo achten, was nicht zu stark austrocknend ist. Glänzendes Haar sind tatsächlich, finde ich, Haarkuren sehr, sehr schön. Da eben drauf achten, sie nicht an den Kopfhaut zu verwenden, sondern gründlich auszuwaschen. Solche Glosskuren sind auch wirklich schön. Und für volles Haar, wenn die Haare weniger werden, das ist tatsächlich so, kann man wirklich auch das Minoxidil mal probieren, denn das funktioniert wirklich gut.
Vielen lieben Dank und wir hören uns ja in Kürze auch nochmal mit einer Folge zum Thema Haut und Hautveränderung in den Wechseljahren. Ich freue mich jetzt schon drauf. Liebe Sarah, danke, dass du hier warst.
Ich freue mich auch.
Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.